Grad hoch 2. Hallo zusammen und willkommen zu Mord hoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung.
Nadine, verrat uns doch mal, was du von ungelösten Kriminalfällen hältst.
Also, ich finde ungelöste Fälle für den Podcast immer richtig, richtig gut, weil man einerseits dann irgendwie miträtseln kann und ich immer die Hoffnung habe, dass wir oder irgendwer da draußen auf eine Lösung kommt, die noch keiner zuvor hatte und dass man vielleicht irgendwie so einen kleinen Beitrag leisten kann, die Ermittlungen oder die Gedanken in irgendeine richtige Richtung lenken kann. Was natürlich ziemlich utopisch ist, aber trotzdem habe ich immer so ein bisschen diese Hoffnung. Außerdem hoffe ich immer irgendwie, dass wir vielleicht diese eine Person erreichen, die zuvor noch kein anderer Podcast erreicht hat, die sagt, okay, jetzt packe ich aus, jetzt gebe ich da noch einen Hinweis, jetzt mache ich meine Zeugenaussage oder so. Also das hoffe ich immer so ein bisschen.
Ich verstehe dich da auch komplett, aber auf der anderen Seite finde ich eben auch, ungeklärte Fälle sind einfach diejenigen, die einen komplett wahnsinnig machen, weil es eben keine Lösung gibt, es gibt keine Verurteilung und es gibt damit auch keine Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass das auch die Fälle sind, die so die ganze True-Crime-Community so ein bisschen spalten.
Oh ja, das sieht man manchmal in den Kommentaren.
Die einen sind halt wirklich so, wie du jetzt gerade gesagt hast, okay, vielleicht kann man da noch irgendwas rausfinden, irgendwas rauskriegen, total nachvollziehbar. Und andere sagen halt, ja, es ist einfach unfair, weil da draußen einfach immer noch ein Täter womöglich frei rumläuft.
Ja, manche finden das auch einfach so zum Verzweifeln. Die möchten am Ende der Podcast-Folge gerne auch eine, ich sag jetzt mal, Auflösung haben. Und ja, manchmal lassen wir die Leute einfach vor so einem Riesenrätsel stehen, weil es einfach keine Auflösung gibt.
Ja,
und ich glaube, das ist frustrierend.
Komplett. Und das ist ja auch das Ding, dass einem diese Fälle dann ganz oft nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Ja, aber man muss sich einfach mal immer vor Augen halten, da draußen sind Familien, da sind Angehörige und für die ist das eben nicht einfach nur ein True-Crime-Fall, ein Rätsel. Die brauchen diese Auflösung wirklich dringend und deswegen ist es umso wichtiger, diese Fälle auch zu behandeln, solange bis es vielleicht irgendwann mal ja einen Hinweis auf den Täter gibt.
Aus dem Grund haben wir auch heute einen ungelösten Fall mitgebracht und zwar einen, der sich sogar schon ein paar Mal von euch da draußen, also von unseren Hörerinnen und Hörern gewünscht worden ist. Und ja, bevor wir jetzt aber in den Fall einsteigen, verratet uns doch mal in den Kommentaren, was ihr generell von ungelösten Fällen haltet. Hört ihr die lieber oder hört ihr die nicht so gern oder sagt ihr, es ist mir völlig egal, ich höre jeden Fall gern.
Ja, kommentiert einfach überall, wo man Kommentare hinterlassen kann, beispielsweise bei Instagram, da heißen wir mordhoch2.truecrimepodcast oder auf den Podcast-Portalen, bei YouTube. Hinterlasst uns einfach da einen Kommentar, wo wir ihn irgendwie sehen können.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Weißt du eigentlich, was mir im Winter immer ein bisschen schwer fällt?
Morgens aufstehen?
Ja, das auch. Aber ich meine generell irgendwie rauszugehen. Wenn das so kalt und ungemütlich ist, dann habe ich irgendwie immer gar keine Lust, vor die Tür zu gehen.
Ja, das kenne ich, vor allem, wenn keine Sonne scheint.
Ja, aber man möchte dann ja trotzdem irgendwas unternehmen, irgendwas mit Freunden machen, irgendein Event haben. Und weißt du, was dafür perfekt ist? Die Krimi-Dinner-Spiele von Crime Cases.
Ja, ich bin auch ein totaler Fan von Krimi-Dinnern geworden, seit ich das zum ersten Mal gemacht habe. Das hat so viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Und bei den Crime Cases Krimi-Dinnern habt ihr die Auswahl zwischen drei tollen Themenspielen. Der letzte Pate, das letzte Meeting oder das letzte Konzert. Je nach Spiel könnt ihr in Gruppen ab 4 bis zu 10 Spielern einen tollen Abend verbringen. Ihr schlüpft dabei in unterschiedliche Rollen, wie beispielsweise den Leadsänger einer Band, Familienmitglieder eines Mafia-Clans, ein Mauerblümchen oder den Grießkram. Die Rollen sind witzig, skurril und liebevoll gestaltet.
Ja, und was ich bei diesen Spielen immer ganz besonders toll finde, ist, dass man nicht nur in unterschiedliche Rollen schlüpfen kann, sondern dass es für diese Rollen dann auch Verkleidungsvorschläge gibt. Dieses Verkleiden finde ich immer total cool. Und wenn man ja dann für einen Abend jemand anderes darstellen kann, das macht mir total viel Spaß. Und es gibt bei diesen Spielen ja nicht nur Tipps für die Verkleidungen, sondern zum Beispiel auch Tipps für Rezepte. Also da braucht man gar nicht groß grübeln, was man seinen Gästen vorsetzen soll.
Und was noch super an diesen Krimi-Dinnern ist, dass ihr nicht nur einen Mord lösen müsst, sondern dass ihr auch einen tollen Abend gemeinsam mit Freunden genießen könnt. Ihr rätselt zusammen, ihr lacht zusammen.
Ihr
esst zusammen. Und ihr schlüpft zusammen in andere Rollen. Die Crime Cases Krimi Dinner sind daher perfekt für alle True Crime Fans, aber auch für jeden, der einfach gerne Spieleabende macht.
Das ist aber nicht alles, was Crime Cases zu bieten hat. Unser heutiger Werbepartner hat nämlich nicht nur Krimi Dinner, sondern auch normale Krimispiele im Angebot. Darunter beispielsweise die Spiele Traumschiff, Kunstfehler oder Tonstudio. Hierbei begebt ihr euch auf eine Multimedia-Jagd mit echten Indizien. Die Fallakten enthalten Briefe, Ausweise, Fotos, Dokumente, aber auch digitale Spuren, die ihr im Internet sammeln müsst. Die Story ist fesselnd und aufregend gestaltet. Auch hier müsst ihr wieder einen Mörder finden, die Motive ermitteln und das Mörder-Mystery lösen.
Das Gute an diesen Spielen ist, dass ihr sie auch alleine spielen könnt oder aber auch in einer Gruppe von bis zu 6 Spielern. Die Spieldauer ist im Gegensatz zu den Krimi-Dinnern etwas kürzer und liegt bei 1,5 bis 2 Stunden.
Na, seid ihr jetzt neugierig geworden? Fühlt ihr euch herausgefordert und möchtet auch einen Kriminalfall lösen? Dann geht jetzt auf die Seite crime-cases.de, also crime wie bei True Crime geschrieben, crime-cases.de. Und dann könnt ihr euch ja eins dieser Krimispiele oder alle oder so ein Krimi-Dinner einfach mal bestellen und mit dem Code MORDHOCH2 alles groß geschrieben und in einem Wort bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Spiele im Crime Cases Online-Shop. Also MORDHOCH2, alles in einem Wort und groß geschrieben.
Ganz viel Spaß beim Shoppen und später ganz viel Spaß beim Rätseln.
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Der Fall, den wir heute behandeln, ist der von der kleinen Hilal Erjan. Und wir sind froh, dass wir in diesem Fall wieder mit einem Angehörigen zusammenarbeiten können, denn so kann man immer sicherstellen, dass man die richtigen Informationen hat und nicht irgendwelche Falschinformationen verbreitet. Im heutigen Fall standen wir mit Hilals Bruder Abbas in Kontakt, der uns nicht nur die Fotos seiner Schwester zur Verfügung gestellt hat, sondern auch Fragen beantwortet hat und hin und wieder in O-Tönen zu Wort kommen wird. Also an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank an Abbas für die gute Zusammenarbeit.
Ja, danke auf jeden Fall auch von mir.
Ja, und für den heutigen Fall geht es in eine Stadt, die wir beide ganz besonders doll lieben und in der wir auch so 2-3 Mal im Jahr sind. Es geht nämlich nach Hamburg. Ja, ich kann auch gar nicht so genau sagen, was uns an dieser Stadt so fasziniert. Ich zumindest bin einfach unglaublich gerne da und auch einige von unseren Büchern spielen dort. Also ich kann mich in Hamburg einfach total gut entspannen. Ich glaube, das ist so die Nähe zum Wasser. Und immer wenn ich da hinkomme, fühlt sich das einfach ein bisschen wie so ein zweites Zuhause an.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur bestätigen. Und es ist auch irgendwie so ein Ort, der einem, ich kann gar nicht sagen warum, aber für mich ist das so ein Ort, der mir einfach ganz viel Energie gibt, mich sehr inspiriert und ich bin da auch einfach total gerne. Ja, aber in dem Fall, über den wir jetzt sprechen, zeigt sich Hamburg nicht von seiner inspirierenden und schönen Seite, sondern von seiner dunklen Seite. Wir schreiben jetzt das Jahr 1999. Genauer gesagt den 27. Januar 1999. Hilal, die am 22. September 1988 in Hamburg geboren wurde, ist zu diesem Zeitpunkt 10 Jahre alt. Sie lebt mit 2 Geschwistern und ihren Eltern im 7. Stock eines 8-stöckigen Hauses in Hamburg-Lurup. Und obwohl ich schon so oft in Hamburg war, muss ich sagen, dass ich Hamburg-Lurup bisher gar nicht gekannt habe. Ich musste jetzt auch erstmal recherchieren, was das für ein Stadtteil ist und wo dieser überhaupt liegt. Ich habe dann herausfinden können, dass Lurup am nordwestlichen Rand von Hamburg liegt und zum Bezirk Altona gehört. Ich glaube, Altona ist uns dann allen doch ein bisschen mehr ein Begriff als Lurup. Ende 2023 liegt die Einwohnerzahl bei rund 37.000 Menschen. Lurup wird als familienfreundlicher und lebhafter Stadtteil Hamburgs bezeichnet. Und hier lebt jetzt Hilal. Genauer gesagt wohnt sie in der Spreestraße, die von der Elbgaustraße abzweigt. Nadine, ich habe dir jetzt mal ein Google Street View Bild mitgebracht. Kannst du uns die Gegend mal allen etwas genauer beschreiben?
Auf den ersten Blick, da fällt mir auf, dass die Elbgaustraße eine recht lange und breite Straße ist. Also ich denke mal, das ist eine Art Hauptstraße. Sie beginnt auf unserem Bild jetzt unten an so einer Kreuzung, an der Lurup und Altona eingezeichnet sind. Es ist eine recht große Kreuzung und die zieht sich dann bis ja, nach oben ins Bild, bis nach Eitelstedt. Und wenn man jetzt reinzoomt in das Bild, dann, ja, dann ist man eigentlich ziemlich überrascht, beziehungsweise ich bin zumindest überrascht, denn da sieht man recht viel Grün. Damit hätte ich jetzt an so einer Hauptstraße eigentlich nicht so gerechnet. Auf der linken Seite sehen wir eine Kirche. Wenn wir dann ein bisschen weiter scrollen, dann sieht man zwischen den Bäumen oder eher so hinter den Bäumen dann auch schon die ersten Häuser. Ja, noch ein Stück weiter werden die Häuser dann schon ein bisschen höher. Man sieht jetzt hier beispielsweise ein Haus mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also mit 8 Stockwerken. Und noch ein Stück weiter kommt dann noch so ein Hochhaus. Ja, und das ist, glaube ich, das, in dem Hilal an der Spreestraße gelebt hat. Das Haus ist hell und das hat so blaue Balkone. Ja, und gehen wir jetzt noch ein Stück weiter. Dann kommt man zu dem Einkaufszentrum, zu den Elbgau-Passagen. Ja, und wenn man nochmal rauszoomt, sieht man, dass es in der Gegend außerdem ein Gymnasium und eine Kita gibt. Ja.
Okay, ich glaube, jetzt können wir uns die Gegend alle schon ganz gut vorstellen. Merkt euch bitte auf jeden Fall mal die Elbgau-Passage, die praktisch direkt gegenüber der Spreestraße liegt. Denn dort zieht es die kleine Hilal an diesem Tag hin. Hilal wird als freundliches, fröhliches und aufgeschlossenes Mädchen beschrieben. Ihre beste Freundin von früher bezeichnet sie liebevoll als verrücktes kleines Mädchen und sagt, dass sie damals geglaubt hat, ihre gemeinsame Freundschaft würde für immer halten. Hilal liebte Sailor Moon und die Spice Girls. Besonders der Song Mama, I Love You soll es ihr dabei angetan haben.
Wir haben jetzt den 27. Januar. Heute ist Hilals Laune noch besser als normalerweise. Es hat Halbjahreszeugnisse gegeben und Hilals Zeugnis ist gut ausgefallen. Ihr Vater hatte die Viertklässlerin von der Schule abgeholt, wo sie ihre Klassenlehrerin noch einmal für ihre guten Fortschritte gelobt hat. Als Hilal von der Schule zu Hause ist, möchte sie sich etwas Süßes kaufen. Auf dem Fernseher steht eine Schüssel, in der sie sich dafür Geld nehmen darf. So viel, wie sie möchte. Hilal nimmt sich genau 1 Mark, denn sie weiß schon, was sie sich kaufen möchte und sie weiß auch, wie viel es in dem auf der anderen Straßenseite gelegenen Einkaufszentrum kostet. Hilal und ihre 9 Jahre ältere Schwester Fatma machen sich jetzt auf den Weg nach draußen. Hilal trägt an diesem nasskalten Tag eine schwarz-grau gemusterte Jacke, schwarze Jeans und einen auffälligen orangefarbenen Pullover. Dazu trägt sie Ohrringe mit einem blauen Stein sowie eine gelbe und eine rote Haarspange. Fatma schmeißt, unten angekommen, einen Brief ein, dann trennen sich die Wege der beiden Schwestern. Hilal macht sich die wenigen Meter zum Einkaufszentrum auf der anderen Straßenseite alleine und zu Fuß auf den Weg. Zu diesem Zeitpunkt ist es ungefähr 13.15 Uhr. Es lässt sich rekonstruieren, dass Hilal in den Elbgau-Passagen, die sich nur wenige Meter von ihrem Elternhaus entfernt befinden, angekommen ist. Ein Kassenbon dokumentiert, dass die 10-Jährige um 13.22 Uhr in einem Sparmarkt von der D-Mark, die sie sich nehmen durfte, eine Packung Hubba-Bubba-Kaugummi mit der Sorte Cola-Geschmack gekauft hat. Ihr Lieblingskaugummi. Danach hat man sie noch vor einem Gemüseladen gesehen, weshalb davon auszugehen ist, dass sie sich da bereits auf dem Rückweg nach Hause befunden haben muss. Doch dort kommt sie nie an.
Boah, ich finde das so schlimm, ne? Man muss doch ein kleines Mädchen zu einem Einkaufszentrum gehen lassen können, was wortwörtlich einfach nur über die Straße ist und davon ausgehen können, dass sie wohlbehalten zurückkommt.
Ja, sollte man eigentlich meinen, ne?
Auf so ein paar Metern, wie oft hat man solche Fälle, wo auf ein paar Metern, ich meine, das war ja auch bei Peggy so, ein paar Meter, auf denen sie nicht gesehen wurde und schon ist was Schreckliches passiert.
Ja, und ja nicht nur mit Kindern, wir hatten den Fall ja auch schon mit erwachsenen Frauen, dass die vor ihrer Haustür beispielsweise abgesetzt worden sind, aber nie zu Hause angekommen sind. Das ist einfach nur ganz schlimm.
Ja, ganz schrecklich. Und wie schlimm muss das auch für die Familie gewesen sein? Die wussten ja, dass Hilal nur eben zum Supermarkt oder zu diesem kleinen Geschäft gehen wollte und warten dann 1/2 Stunde, warten 1 Stunde. Sie kommt einfach nicht wieder. Im ersten Moment denkst du wahrscheinlich, okay, ein kleines Mädchen trödelt auch mal, aber irgendwann fängst du ja an, dir Sorgen zu machen. Und wenn dann auch noch wirklich was ist, ich finde das so schlimm.
Ja, ich weiß noch, irgendwann mal, da war ich noch klein und da durfte ich zur Bude gehen und mir ein Eis kaufen. Und ich weiß das zu 100.000% noch, dass ich gesagt habe, ich will, während ich das Eis esse, noch auf dem Spielplatz spielen und dann komme ich wieder. Mhm. Aber es scheint mein Vater irgendwie nicht mitbekommen zu haben. Und als ich dann nach Hause gekommen, war der so sauer, weil der sich solche Sorgen gemacht hatte. Mhm. Und weil er gedacht hat, ich gehe nur eben hin, kaufe das Eis und ich halt aber gespielt habe noch ein bisschen.
Klar.
Aber ich weiß, dass ich Bescheid gesagt habe, das hat er nur nicht mitgekriegt.
Ich hatte so ein Erlebnis auch mal, da bin ich, man mag es kaum glauben, nach der Schule freiwillig noch länger geblieben, weil da gab es so einen Mathekurs, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, war ich ja noch in der Grundschule. Und ja, da gab es ja noch keine Handys oder so und ich habe da natürlich keinem Bescheid gesagt, aber ich habe halt wenig nachgedacht, so als kleines Kind. Und irgendwann kam meine Mutter dann da in die Klasse gestürmt und war so aufgelöst. Und es ist auch wirklich so hängen geblieben bei mir, weil ich da auch einfach gesehen habe, ja, wie krass das ist, wenn man als Eltern einfach nicht weiß, wo steckt mein Kind, warum kommt es gerade nicht nach Hause?
Ja, es muss wirklich unglaublich schlimm sein. Ja, und Hilals Familie macht jetzt eben genau diese Ängste durch, die unsere Eltern damals auch durchgestanden haben. Und was ich dabei noch ganz besonders schlimm finde, ist, ja, was für Ermittlungen daraufhin begonnen haben. Die Ermittlungen liefen nämlich in mehrere Richtungen und das ist ja auch erstmal richtig, Was aber für die Familie ein absoluter Albtraum gewesen sein muss, ist die Tatsache, dass auch gegen sie ermittelt worden ist. Man ging jetzt nämlich davon aus, oder man zog es zumindest in Betracht, dass Hilal in die Türkei gebracht worden sein könnte, um dort zwangsverheiratet zu werden. Und an dieser Annahme war eine Aussage der Großmutter maßgeblich beteiligt. Sie hat eine Falschaussage gemacht, die die Ermittlungen dann eben in diese Richtung gelenkt haben. Aber als Grund stellte sich später etwas Privates und etwas Familiäres heraus, das absolut nichts mit Hilals Verschwinden zu tun hatte. Aber zu diesem Zeitpunkt war leider schon lange in die falsche Richtung ermittelt worden. Verschwendete Zeit also, die der Täter für sich hätte nutzen können, um Spuren zu verwischen. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Fall Rebecca Reusch, wo man ja auch die ganze Zeit davon ausgeht, dass der Schwager etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte, weil er eben nicht genau sagt, was seine Fahrten in Richtung Polen zu bedeuten haben. Aber da beteuert die Familie ja auch die ganze Zeit, dass das nichts mit dem Verbrechen an Rebecca zu tun hat. Und die sind ja auch total verzweifelt und meinen, dass die Polizei in die falsche Richtung ermittelt und bitte in die richtige Richtung ermitteln soll. Ich meine, wir wissen ja jetzt nicht, was bei Rebecca letztendlich rauskommt und ob überhaupt irgendwann irgendwas rauskommt. Aber bei Hilal zumindest, da wissen wir, dass sich diese Ermittlungsrichtung eben als falsch erwiesen hat. Und wir haben Abbas gefragt, wie es für ihn und für die Familie damals war, diese Ermittlungen in die völlig falsche Richtung mitzuerleben. Und hier kommt seine Antwort als O-Ton.
Das war eine sehr schwierige Zeit. Als erstes ist der Schmerz da. Man macht sich Sorgen, wo die eigene Schwester ist. Und dann denkt man sich, hä, was geht jetzt ab? Die eigene Familie, was soll das? Das ist doch nur Zeitverlust. So, ne? Und man ist am Ende mit den Nerven, mit den Schmerzen. Ne? Also man hat nur Schmerzen und dann kommt so eine schreckliche Ermittlung halt. Ich kann irgendwo die Polizei nachvollziehen, dass sie damals eine Spur nachgegangen sind, wo vielleicht an der Kommunikation von meiner Oma oder dieses Geständnis, sage ich mal so, dass sie ihre Beziehung damals vor uns verheimlicht hat und dann die Polizei draus so ein Theater gemacht hat. Also das mit dem Verschwinden eine Verbindung zu suchen, das fand ich auch damals eine sehr schlechte Sache. Aber heute sind wir auch mit der Polizei wieder im Guten. Ne? Wie gesagt, damals war eine schreckliche Zeit.
Es werden aber glücklicherweise auch noch weitere Theorien in Betracht gezogen. Nämlich einmal, dass Hilal von zu Hause ausgerissen sein könnte, was ich persönlich für mehr als unwahrscheinlich halte. Sie geht sich ja nicht mal eben Kaugummis kaufen und entschließt sich dann auf dem Rückweg nach Hause, dass sie doch mal eben von zu Hause abhauen könnte ohne ihre Sachen und so weiter.
Ja, vor allen Dingen, es war ja so, dass sie sich Geld nehmen durfte aus dieser Schüssel auf dem Fernseher und ich denke, wenn sie jetzt vorher gehabt hätte, auszureißen, hätte sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld mitgenommen als eine Mark.
Ja, natürlich. Und sie hatte ja auch gar keinen Grund. Also für eine jugendliche Ausreißerin war sie mit ihren 10 Jahren ja noch viel zu klein. Ja, und auch die Polizei, die verwirft diese Theorie zum Glück schnell wieder. Eine weitere Theorie bleibt, und zwar die, dass ein Kapitalverbrechen vorliegt. Und die Polizei hat dann auch mit Leichenspürhunden um die Elbgau-Passagen bzw. in Kellern umliegender Häuser nach Anzeichen für einen Mord an der kleinen Hilal gesucht. Außerdem sind Handzettel verteilt worden. Und 2 Wochen nach Hilals Verschwinden wurde dann noch eine Sonderkommission gegründet. Nämlich die sogenannte Soko Morgenland.
Und Morgenland?
Ja. Warum die Soko jetzt so genannt worden ist, dazu konnte ich jetzt auch nicht viel finden. Aber ich denke mal einfach aus dem Grund, dass es ja die Begriffe Abendland und Morgenland gibt. Und zum sogenannten Morgenland zählt eben die Türkei. Und Hilals Familie, die stammt ja aus der Türkei.
Und man hat gedacht, die wäre dahin gebracht worden.
Also so kann man sich das jetzt zumindest zusammenreimen, ne? Dass die Soko eben deswegen so genannt worden ist, weil es eben diesen Anfangsverdacht gegen die Familie gab.
Soko-Elbgau-Passage wäre vielleicht passender gewesen oder Soko Hilal?
Ja, also ich finde es auch, ich finde den Begriff einfach mega schwierig. Also ja, klischeehafter geht's ja nicht, ne?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich von dem Namen halten soll. Ich glaube, ein wertfreierer und weniger richtungsweisender Begriff wäre da irgendwie angemessener gewesen, aber naja. Machen wir jetzt erstmal weiter mit den Geschehnissen. Jetzt kommt nämlich etwas, was ich in all der Tragik zusätzlich ganz, ganz schlimm finde, nämlich 6 Tage nach Hilals Verschwinden haben ihre Eltern einen Anruf bekommen. Einen anonymen Anruf von einem Mann, der sie zur Christuskirche in Eimsbüttel bestellt hat und er meinte, er könnte ihnen etwas über den Verbleib von Hilal verraten. Dieses Treffen ist allerdings geplatzt. Und ob das jetzt an einem Polizeieinsatz lag, der da gerade zufällig in der Nähe stattgefunden hat, das weiß man nicht. Und man weiß bis heute auch nicht, wer dieser Mann ist, der da angerufen hat. Ob das ein Trittbrettfahrer war, ein Mitwisser, vielleicht der Täter selbst? Und ich möchte mir da jetzt auch wirklich nicht ausmalen, wie das für Hila als Eltern gewesen sein muss. Beinahe hätten sie nur 6 Tage nach ihrem Verschwinden Gewissheit gehabt. Oder zumindest müssen sie in Betracht ziehen, dass sie eventuell Gewissheit gehabt hätten nach 6 Tagen. Ja, wenn dieses Treffen eben nicht geplatzt wäre. Es ist auch nie wieder so ein Treffen zustande gekommen und bis heute hat man Hilal ja auch nicht gefunden. Und das heißt, dass die Familie ja immer noch mit der Ungewissheit leben muss und das jeden Tag.
Sie müssen ja die ganze Zeit im Hinterkopf haben, dass sie da eventuell gerade mit dem Entführer oder sogar Mörder von ihrer Tochter gesprochen haben. Und ich glaube, dann versuchst du so hart, dir dieses Telefonat wieder vor Augen zu rufen, die Stimme von dem und einfach jedes Detail. Und ich glaube, du wirst dann auch einfach total paranoid irgendwann. Und denkst wahrscheinlich bei jedem, der dir begegnet, oh, könnte er das gewesen sein? Passt die Stimme? Könnte er das gewesen sein? Also das stelle ich mir auch irgendwie super hart vor.
8 Wochen nach Hilals Verschwinden gibt es dann allerdings endlich die erste heiße Spur. 2 Busfahrer wollen das Mädchen am 27. Januar in der Nähe der Elbgau-Passagen gesehen haben. Und zwar irgendwann zwischen 13.30 Uhr und 13.34 Uhr. Sie sagen, dass das Mädchen, welches Hilals Beschreibung ähnlich sah, an der Hand eines Mannes ging, der ungefähr 45 Jahre alt war, 1,80 groß und korpulent. Er soll rotblondes, lichtes Haar gehabt haben und der Typ Wikinger gewesen sein. Einer der Busfahrer, die anonym bleiben möchten und auch in der Doku »Wo ist Hilal?« zu Wort gekommen sind, schildert die Situation wie folgt. Ihm sei der Mann aufgefallen, da er Ähnlichkeit zu einem seiner Arbeitskollegen aufwies. Mit seinem rotblonden Haar sei gleich klar gewesen, dass er und Hilal, die ja schwarzes Haar hatte, nicht aus derselben Familie stammen können. Er berichtet, dass der Mann das Mädchen grob am Arm gepackt habe und sie sich auch gewehrt habe. Als nächstes habe er beobachtet, wie der Mann dem Mädchen die Beifahrertür eines dunkelblauen Wagens aufgehalten habe und sie dann eingestiegen sei. Er selber sei auf der anderen Seite, also auf der Fahrerseite, eingestiegen. Die Polizei kann zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen nicht ausschließen, dass der Mann etwas mit dem Verschwinden von Hilal zu tun hat. Sie sagen aber, dass es auch möglich ist, dass es einfach nur ein Vater war, der seine Tochter an der Hand gehalten hat. Unter diesen Umständen bitten sie natürlich den Mann darum, sich zu melden, damit er aus der Liste der Verdächtigen gestrichen werden kann. Außerdem werden 2 weitere Zeugen, die sich in der Nähe des Mädchens und des Mannes befunden haben, darum gebeten, sich zu melden. Darunter der Fahrer eines Mercedes, der am Kofferraum stand und Waren ein- oder ausgeladen hat, sowie 2. Autofahrer, der Getränkekisten aus seinem Auto geholt hat.
In einigen Quellen wurde im Gegensatz zur Schilderung des Busfahrers aber auch berichtet, dass Hilal einfach an der Hand des Mannes lief. Und das fand ich immer so ein bisschen komisch, denn ich habe gedacht, das Mädchen ist 10 Jahre alt, da läuft sie nicht einfach so an der Hand von irgendeinem fremden Mann. Wenn sie jetzt kleiner gewesen wäre, 3 oder 4 Jahre, dann hätte ich mir das irgendwie noch vorstellen können, aber so finde ich das schon sehr, sehr merkwürdig. Und ich bin froh, dass wir dann noch die Doku geguckt haben, wo eben dieser Busfahrer selbst zu Wort kommt und sagt, dass es eher danach aussah, als hätte der Mann sie über den Parkplatz gezerrt. Der Busfahrer schildert es so, dass es ein bisschen wirkte, als wäre es ein Vater, der mit seiner Tochter schimpft, weil sie herumgetrödelt hat und sich zu lange irgendwo aufgehalten hat, wo sie sich nicht aufhalten sollte. Und dass er sie jetzt nach Hause bringen wollte. Das kam mir dann doch gleich ein bisschen logischer vor.
Ja, und das würde zumindest auch neben der Ähnlichkeit zu dem Arbeitskollegen erklären, warum dem Busfahrer Hilal überhaupt aufgefallen ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, an einem Einkaufszentrum auf einem Parkplatz, da laufen so viele Kinder an der Hand von irgendwelchen Frauen oder Männern herum, dass ich da überhaupt nicht drauf achten würde. Ja, aber wenn Hilal sich dann wirklich gewehrt hat, dann ist es auch irgendwie ziemlich klar, warum dann zu diesem rotblonden Mann auch noch ungefähr 23 Hinweise eingegangen sind. Außerdem soll es zu diesem Zeitpunkt, also im März 1999, bereits 190 Hinweise zu Hilal generell gegeben haben. Doch keiner davon brachte den Durchbruch.
Neben dem Parkplatz jedenfalls sind irgendwann auch Hilals Ohrring sowie ihre 2 gelben und 2 roten Haarspangen gefunden worden. Aber nicht von der Polizei, sondern von Hilals Mutter selbst, wie der Stern berichtet. Diesen Moment, den möchte ich mir eigentlich gar nicht genauer ausmalen, denn das muss so schrecklich sein. Wenn du erstens von der Polizei verdächtigt wirst, zweitens dadurch wahrscheinlich total das Vertrauen in die Ermittlungen verlierst und dann drittens auch noch feststellen musst, dass gar nicht so richtig nach deiner Tochter gesucht worden ist. Sonst hätte sie ja vermutlich nicht selbst diese Gegenstände da im Gras gefunden. Und ich frage mich auch, wie sie da hingekommen sind. Ob sich Hilal einfach so doll gewehrt hat, dass sie diese Gegenstände verloren hat? Oder Und das könnte ich mir eher vorstellen, ob sie sie vielleicht extra verloren, ob sie sie extra da ins Gras geworfen hat, um damit noch einen Hinweis auf sich und ihren Verbleib zu geben. Sie schien ja ziemlich klug gewesen zu sein und sie war ja eben auch schon 10 Jahre alt, da kann man solche Gedanken vielleicht durchaus schon haben.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen und ich hoffe und denke ja auch mal, dass wenn sie sich wirklich so doll gewehrt hätte, dass sie dabei Haarspangen und Ohrringe verliert, dass doch dann ein bisschen mehr Menschen auf sie aufmerksam geworden wären und dass dann vielleicht auch mal jemand eingeschritten wäre. Also ich meine, wir haben ja gerade schon darüber geredet, klar, manchmal gibt es bockige Kinder, gerade auf Parkplätzen von Einkaufszentren, die sind dann vielleicht total reizüberflutet und quengeln da so ein bisschen rum und dann haben die Eltern vielleicht auch Mühe, sie irgendwie ins Auto zu bringen. Aber in der Regel stuft man solche Situationen ja immer als harmlos ein und als nichts, wo man eingreifen müsste. Wenn sich jetzt ein Kind allerdings so doll wehrt, dass es dabei seinen Schmuck verliert, dann sollte man wirklich eingreifen. Und ich hoffe, dass das auch in jenem Fall passiert wäre. Aber ja, man weiß es ja leider nicht. Manchmal mangelt es den Menschen ja an Zivilcourage und manchmal wollen sie die Situation vielleicht auch als harmloser einstufen, als diese tatsächlich ist. Aber machen wir erstmal weiter. An dieser Stelle war ich mir jetzt nicht so sicher, wie wir das jetzt machen sollen. Ob wir zuerst über das Phantombild sprechen wollen, was dank der beiden Fahrer erstellt worden ist, oder ob wir zuerst über den Verdächtigen sprechen wollen. Und ich habe mich dann für das Phantombild entschieden. Und da muss man zusagen, dass bereits nach der Sichtung, die der Busfahrer gemacht hat, ein Phantombild erstellt worden ist. Der Busfahrer schildert in der Doku, dass es allerdings überhaupt nicht leicht sei, einen Menschen, an dem man nur kurz vorbeigefahren ist, zu beschreiben. Also für mich wäre es sowieso total schwierig, weil ich mir Gesichter gar nicht gut merken kann und er hatte da wohl auch seine Schwierigkeiten. Er sagt, es sei schwierig gewesen, seine Nase zu beschreiben, seine Ohren, den Abstand zwischen Nase und Mund, weil sowas merkt man sich ja eigentlich nicht, wenn man nur beiläufig vorbeifährt. Als das Phantombild letztlich fertig war, war der Busfahrer mit dem Bild aber unzufrieden. Er sagt, dass es zwar irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit aufgewiesen hat, aber dann auch wieder nicht. Und dass er den Mann, der im Endeffekt darauf zu sehen war, dann doch irgendwie im Prinzip nicht wiedererkennen konnte. Die Polizei hat mit diesem Phantombild auch nie gearbeitet, also es nie bei der Fahndung veröffentlicht. Allerdings, und das finde ich richtig bemerkenswert, ist der Busfahrer noch einmal in sich gegangen. Er hat ja diese Ähnlichkeit zwischen seinem Arbeitskollegen und dem Mann festgestellt, der Hilal, oder auch nicht Hilal, das wissen wir ja nicht so genau, ins Auto gezerrt hat. Und er hatte von diesem Arbeitskollegen auch ein Foto und mit dem ist er dann zur Polizei gegangen und die hat das Bild so verändert, dass der Busfahrer damit letztlich zufrieden war und den Tatverdächtigen darin wiedererkennen konnte. Ja, und Sarah, ich habe hier auch das Bild mal für dich. Kannst du das mal für alle beschreiben, die es nicht kennen? Wenn ihr das Bild auch sehen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram tun. Bei YouTube wird's ja sowieso eingefügt. Bei Instagram heißen wir mordhoch2.truecrimepodcast.
Ja, wir sehen hier ein sehr schwammiges Gesicht, würde ich irgendwie sagen. Also der Mann hat so ganz weiche Gesichtskonturen, ein rundliches Gesicht. Er guckt so verträumt in die Ferne, das macht das Bild irgendwie so ein bisschen seltsam, aber...
Das beruht ja auf dem Originalfoto. Also ja. Das war der Mann auf dem Foto hat so geguckt und die haben das dann halt nur entsprechend verändert mit der Haarfarbe und so, deswegen ist der Blick halt ein bisschen unpassend.
Ja, daran wird das wohl liegen. Ja, wir sehen ja auf jeden Fall einen Mann mittleren Alters, würde ich sagen. Er hat hellblaue Augen und irgendwie so auffallend dünne Augenbrauen. Er guckt in die Ferne. Er guckt so ein bisschen mürrisch. Und er hat, wie gesagt, so ein weiches, schwammiges Gesicht. Was aber an ihm besonders auffällig ist, sind seine Haare. Die sind nämlich rotblond, also sehr, sehr hell auf jeden Fall. Und ja, zurückgekämmt, zurückgegelt, würde ich sagen.
Wie lang ungefähr?
Ja, also er hat Geheimratsecken und oben sehen die Haare eher kurz aus. Im Nacken sind sie aber etwas länger, also sie reichen auf jeden Fall in den Nacken. Ja, und ich würde anhand des Fotos wahrscheinlich auch sagen, dass der Mann kräftig ist, vielleicht so leicht übergewichtig, weil sein Hals und das Kinn auch so ein bisschen danach aussehen.
Diese Beschreibung könnt ihr euch jetzt einmal merken, denn sie ist im Zusammenhang mit Personen, die im Fall Hilal verdächtigt worden sind, sehr spannend. Natürlich kann auch immer mal rein zufällig eine Ähnlichkeit bestehen. Das haben wir ja zum Beispiel daran gesehen, dass diese Person dem Arbeitskollegen des Busfahrers ähnelt. Trotzdem ist es ganz gut im Zusammenhang, sich dieses Aussehen einfach mal zu merken.
Kommen wir jetzt also zu einem der Verdächtigen in Hilals Fall. Sein Name ist Dirk A. Dirk A. ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter, der 2005 in den Fokus der Ermittlungen geraten ist. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich bereits in der bekannten Hamburger Forensik Ochsenzoll. Und zwar war es so, dass Dirk A., der zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt war,
sich am 12. Mai 2000 freiwillig der Polizei gestellt hat, nachdem er ein Mädchen missbraucht und gewürgt hatte. Die Würgemale sollen so schlimm gewesen sein, dass später die Rede davon ist, dass es nicht mehr in Dirks Ermessen lag, ob das Mädchen überlebt oder nicht. Das Mädchen hat glücklicherweise überlebt, aber so wie ich das verstanden habe, hat Dirk A. ihren Tod in Kauf genommen. Im Oktober 2000 war er wegen 8 Missbrauchstaten zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. In der Doku »Wo ist Hila?« kommt auch eines seiner früheren Opfer zu Wort. Auch dieses Opfer, ein junger Mann, möchte anonym bleiben. Er schildert jedoch verschiedene Missbrauchstaten von Dirk A. Er erzählt in diesem Zusammenhang, dass Dirk regelmäßig Kinder angesprochen hat. Erst nachdem Dirk A. festgenommen wurde, fanden er und die anderen Kinder den Mut, ebenfalls zur Polizei zu gehen. Dort schildern sie, dass Dirk A. immer wieder Kontakt zu ihnen aufgenommen habe und sich ihr Vertrauen regelrecht erkauft habe, beispielsweise durch HSV-Tickets. Die Kinder fanden es damals gut, die Aufmerksamkeit eines Erwachsenen zu bekommen, und zuerst liefen die Treffen perfiderweise auch ganz harmlos ab. Einige Zeit wurde beispielsweise in Dirks dunkelblauem BMW herumgefahren, bis es dann schließlich zum Missbrauch kam. In diesem Zusammenhang geht der Zeuge, der damals von Dirk A. missbraucht worden ist, an eine Stelle im Volkspark, die später noch eine Rolle spielen soll. Er schildert vor laufender Kamera, dass er und Dirk A. damals an diese Stelle gefahren seien, dass sie sich dort aufgehalten hätten und dass dort dann ein Missbrauch durch Dirk A. stattgefunden habe. Diesen Punkt solltet ihr euch wirklich merken, denn er spielt später noch eine große Rolle. Einige der Missbrauchstaten findet die Polizei später auch dokumentiert von Dirk A. auf verschiedenen Videobändern. Es steht also außer Frage, dass Dirk eine Missbrauchsvorgeschichte hat. Dirk wird jetzt also verurteilt und in der Psychiatrie untergebracht. Während seines Aufenthalts dort erzählt Dirk A. dem Personal, dass er auch Hilal missbrauchen wollte.
Hilals beste Freundin berichtet in der Doku »Wo ist Hilal?« in dem Zusammenhang von einem mehr als unheimlichen Vorfall. Wenige Tage vor Hilals Verschwinden, so erzählt sie, habe sie mit Hilal und weiteren Freundinnen auf einem Spielplatz im Wohnviertel gespielt. Dirk, der übrigens auch dort in der Umgebung lebte, habe sich dem Spielplatz genähert und angefangen, den Mädchen Fragen zu stellen. Er wollte wissen, wie sie heißen und was sie spielen. Aufgrund dieser Aussage nahm die Polizei Dirk A. ins Visier. Bei einer Gegenüberstellung konnte die Freundin von Hilal ihn auch zweifelsfrei identifizieren. In einer mehrstündigen Vernehmung gestand er zunächst, Hilal entführt und dann durch Erwürgen getötet zu haben. Er sagt aus, dass er Hilal Geld dafür geboten habe, wenn sie für ihn Zeitungen austragen würde. Das ist eine Vorgehensweise, die er wohl öfter an den Tag gelegt hat, zumindest wird das so oder so ähnlich von den anderen missbrauchten Kindern geschildert. Dirk erzählte weiter, dass er das Mädchen dann in seinem BMW entführt habe, um es zu missbrauchen. Als er das Mädchen sich heftig gewehrt habe, habe er es erwürgt. Die bekleidete Leiche habe er in 2 blaue Müllsäcke gesteckt und in der Nacht im Volkspark vergraben. Später widerrief Dirk A. jedoch sein Geständnis, nur um 2006 erneut zu gestehen. Zu dem Zeitpunkt behauptet er, Hilal auf dem Gelände einer Kiesgrube in Rissen versteckt zu haben. Bei der Durchsuchung der angegebenen Orte konnte keine Leiche gefunden werden. Auch Leichenspürhunde schlugen nicht an. Auffällig ist hierbei, dass Dirk A. seinen dunkelblauen BMW nur 17 Tage nach Hilals Verschwinden verkauft haben soll. Und das ist aus gleich 2 Gründen seltsam. Zum einen hatte Dirk erst vor kurzem ein neues Autoradio einbauen lassen, was also darauf hindeutet, dass er nicht vorhatte, den Wagen so schnell wieder zu veräußern. Und zweitens soll er den Wagen für extrem wenig Geld, einige Quellen sagen 200 D-Mark, verkauft haben. Es sieht also ganz danach aus, als wollte er das Auto so schnell wie möglich loswerden. Die Polizei konnte den BMW bis heute nicht ausfindig machen und das, obwohl dieser natürlich ein entscheidendes Beweismittel gewesen wäre. Die Spur des Autos verlor sich irgendwo in Osteuropa. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass Dirk A. seine Missbrauchsopfer zuvor immer in seinem Wagen mitgenommen hat. Insofern ist die Geschichte, die er über Hilal erzählt, erstmal plausibel. Auch ein Alibi, das ihm durch seinen Chef, der gleichzeitig sein Schwager war, und seine Schwester gegeben worden war, soll geplatzt sein. Die Polizei hatte zu dem Zeitpunkt der Verdächtigung gegen Dirk jedoch das Alibi nur telefonisch abgefragt und es dann als wasserdicht abgespeichert. Ein fataler Fehler? Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, den ich extrem auffällig finde. Wir wissen ja, dass sich immer wieder alles irgendwie auf den Volkspark konzentriert. Den Volkspark hatten wir ja am Anfang schon. Der von Dirk missbrauchte Zeuge und auch Dirk A. selber sprechen immer wieder von diesem Park. Und jetzt haben wir 2018 und es gibt einen anonymen Anruf und der Anrufer erzählt, dass er wisse, wo sich Hilals Leiche befindet und dass diese im Volkspark liegen würde.
Es kommt jetzt auch immer wieder zu Durchsuchungen im Volkspark, zu Bohrungen und zu Suchen mit Leichenspürhunden, die ich so frustrierend finde. Und zwar hat sich rund um Hilals Verschwinden eine Organisation aus Freiwilligen gebildet und diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, Hilals Fall aufzuklären. Die Organisation arbeitet ganz eng mit den Erjans zusammen. Auch ein bekannter Hamburger Ermittler namens Steven Bark, der zeitweise die Hamburger Cold Cases Unit leitete und selbst im Fall Hilal ermittelte, engagiert sich hier. Illusionen macht sich jedoch keiner. Nach all den Jahren und den Geständnissen ist die Hoffnung, dass Hilal noch lebt, sehr klein geworden, wenn auch nicht komplett geschwunden. Doch man möchte zumindest ihre Leiche finden, damit sie ordentlich bestattet werden und die Familie endlich, soweit das möglich ist, Frieden finden kann. Wir haben Abbas gefragt, wie und warum es dazu kam, dass hier von privater Seite mit den Ermittlungen begonnen worden ist. Und seine Antwort hört ihr jetzt.
Weil wir so langsam gesehen haben, dass da die Polizei nicht mehr so intensiv sucht. Also Jahr für Jahr ist die Hoffnung nochmal weiter gesunken. Bis dann der Herr Bark 2016, glaube ich, die Cold Case Einheit geführt hat. Er uns natürlich auch eingebunden hat, auch in den Ermittlungen so. Und das fanden wir gut. Und er war ja von Anfang an dabei, da sein Vater ja auch bei den ganzen Ermittlungen dabei war und uns natürlich irgendwo gewisse Vertrauen aufgebaut hat. Er hat halt sein Bestes versucht zu geben. Der hat natürlich nicht versprochen, wie andere Ermittler, den Fall zu lösen. Aber er hat halt versucht, sein Bestes zu geben. Und ja. Und dann wurde er 2018 ja auch von seinem Amt leider entlassen. Und somit haben wir leider auch die Hoffnung quasi ja nicht mehr gehabt. Und deswegen haben wir uns ein eigenes Ermittlungsteam gegründet, so unter Freunde und Familie. Und dadurch sind wir irgendwie auch etwas weitergekommen und irgendwo auch nicht. Aber wie gesagt, das Team arbeitet. Es wurde ein Verein gegründet. Der Verein heißt Opfer Interessen für Kinder. Und genau, das Team ist jederzeit bereit, Hinweise aufzunehmen. Das Team sammelt Spenden. Das Team versucht mit den Spendengeldern die Ermittlungen dann fortzuführen. Es kommen immer interessante Hinweise, wo man die auch nachgeht. Man darf natürlich nicht die Hoffnung aufgeben und immer weitermachen und für die Gerechtigkeit kämpfen. Deswegen lohnt sich auch mal, dass man selbst die Ermittlung oder die Suche nach meiner Schwester quasi weiterführt.
Ja, und diese Organisation scheut jetzt keine Kosten und Mühen, um das hinzukriegen, was die Polizei bisher nicht schaffen konnte, Hilal zu finden. Gemeinsam mit einem sogenannten Archeodog, einem Hund, der menschliche Knochen aufspüren soll, auch wenn sich diese schon sehr lange und tief in der Erde befinden, haben sie einige Stellen, von denen sie vermuten, dass sich Hilals Überreste dort befinden könnten, genauer unter die Lupe genommen. Ein Waldstück nahe einer Hauptstraße wurde untersucht und dann einige, zum Teil stark verkommene Schrebergartengrundstücke auf der anderen Seite der Straße. Der Hund namens Flintstone, von dem vielleicht einige eingefleischte True-Crime-Fans von euch schon etwas gehört haben, hat dann an einer Parzelle am Volkspark angeschlagen. Besonders spannend ist dabei, dass dies die Stelle ist, an der der Zeuge, der von Dirk A. missbraucht worden ist, zuvor mit dem Kamerateam stand. Ohne etwas von den Durchsuchungen mit Flintstone zu wissen, hat er das Kamerateam an genau diese Stelle geführt und erzählt, dass er sich dort einige Male mit Dirk A. befunden haben will. Das heißt also, Dirk A. kennt diese Parzelle, auf der ein paar verrottete Verschläge stehen und die offensichtlich von niemandem mehr benutzt wird. Dass Flintstone dort angeschlagen hat, soll mit ziemlich großer Sicherheit bedeuten, dass sich irgendwo unter der Erde menschliche Knochen befinden. Ob diese wirklich zu Hilal gehören, ist natürlich fraglich. Doch es wäre schon irgendwie ein großer Zufall, wenn sie zu einem anderen Menschen gehören würden.
Zur Sicherheit wird jedoch auch noch ein zweiter Hund zu der Parzelle gebracht, der dort, wo auch Flintstone angeschlagen hat, ebenfalls anschlägt und sogar beginnt, im Boden zu graben. Das Suchteam beschließt daraufhin, einige Bohrungen im Boden vorzunehmen. Es werden Proben genommen, die leider nicht besonders vielversprechend sind. In der Erde, zumindest in den entnommenen Teilen, werden keine menschlichen Überreste gefunden. Trotzdem bleibt das Team zuversichtlich und gibt seine Informationen irgendwann an die Polizei weiter, da sie den Aufwand, das ganze Grundstück umzugraben, selbst einfach nicht stemmen können. Die Ermittler, die nehmen den Hinweis jetzt extrem ernst und durchsuchen das Gebiet mit einem Bodensonar, das Anomalien im Erdboden, also Stellen, an denen mal gegraben worden ist, erkennen soll. Sie entdecken 4 Stellen, an denen es Auffälligkeiten im Boden gibt und beschließen auch an einer 5. Stelle, nämlich dort, wo Flintstone angeschlagen hat, zu graben. Doch wie es scheint, ebenfalls ohne Erfolg. Die Doku endet damit, dass gesagt wird, dass die Polizei keine weiteren Grabungen mehr im Volkspark vornehmen wird. Wir haben über die Parzelle im Volkspark auch mit Abbas gesprochen und hier ist seine Einschätzung, ob Hilal dort zu finden sein könnte oder nicht.
Die Parzelle im Volkspark, kann ich nur sagen, es kann natürlich sein, dass es der Ablageort oder da, wo sie liegen kann, sein, sag ich mal so. Kann natürlich auch die Kiezkuhle in Rissen sein. Kann natürlich auch in Blankenese in Falkenstein irgendwas sein. Ich kann dazu nichts sagen, aber der Volkspark allgemein ist für uns immer so ein Brennpunkt oder immer so ein wichtiger Ort, wo man vielleicht Hilal finden kann. Wenn man da spazieren geht, denkt man immer an Hilal. Genau, und ja, der Volkspark hat halt eine große Bedeutung irgendwo, ne? Wie gesagt, deswegen versuchen wir den Volkspark immer wieder irgendwie zu besuchen, mit der Hoffnung, dass sie da irgendwo liegt und dass sie uns irgendwie sieht.
Also ich finde das alles schon sehr merkwürdig und ich finde, das wäre auch ein extrem großer Zufall, wenn dort ein anderer Mensch liegen würde oder die Hunde beide falschen Alarm gegeben hätten. Die Hundeführer haben ja auch erklärt, dass das mit den Geruchsspuren eine komplizierte Angelegenheit ist und die Tiere nicht automatisch immer genau dort anschlagen, wo die Knochen auch liegen. Wind und Wetter spielen hier eine große Rolle. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht und wir können einfach nur mit den Infos spekulieren, die wir haben. Aber ich finde diese Zusammenhänge schon mehr als auffällig. Die Tatsache, dass Dirk A. dieses Grundstück offenbar kennt und dass er ja selbst mehrfach zugegeben hat, Hilal im Volkspark vergraben zu haben. Im Zuge dessen möchte ich jetzt auch noch mal einmal auf das Phantombild zurückkommen, und zwar im direkten Zusammenhang mit Dirk A. Von ihm dürfen wir leider kein Bild zeigen, aber es ist ja jetzt auch nicht allzu schwer, ihn im Internet zu finden, falls er euch interessiert und ihr ihn euch mal genauer anschauen möchtet. Für alle anderen beschreibt Sarah das Bild jetzt aber mal.
Also Dirk A. ist ein Mann, der auf jeden Fall eher weiche Gesichtszüge hat. Er hat ein sehr unausgeprägtes Kinn, ein Doppelkinn würde ich sagen, und so Pausbacken. Er hat blondes, kurzes Haar, das er immer mal wieder unterschiedlich trägt, mal nach oben gestylt, mal so ein bisschen nach hinten gekämmt. Das Haar ist auch auf manchen Bildern hellblond und auf manchen dunkelblond. Die Augenfarbe von Dirk A. kann man leider nicht erkennen. Was aber auffällt, sind seine sehr markanten, zusammengewachsenen Augenbrauen. Und ansonsten würde ich sagen, seine Nase und sein Mund sehen relativ unauffällig aus, wobei er aber recht volle Lippen hat für einen Mann.
Was ich auffällig finde, ist, dass er irgendwie unschätzbar aussieht. Ich glaube, das liegt an diesen leicht schwammigen Gesichtszügen. Also der könnte jetzt irgendwie 20 sein, der könnte jetzt aber auch 45 sein. Das finde ich, kann man gar nicht so gut erkennen auf den Bildern.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich kann sein Alter auch schwer schätzen. Ja, es gibt auf jeden Fall einige Ähnlichkeiten mit dem Phantombild. Eben dieses schwammige Gesicht und auch die Haare. Es gibt aber auch 2 Merkmale, die ich sehr unterschiedlich finde. Das sind eben einmal diese sehr, sehr markanten Augenbrauen.
Und ja, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass die auf dem Phantombild eher schmal und kaum vorhanden sind, ne? Was
genau.
Ja doch ziemlich auffällig ist, weil es dem Gesicht eben ja jede Kontur irgendwie nimmt. Mhm. Und ja, die Augenbrauen von Dirk sehen halt ganz anders aus.
Ja, und gerade bei blonden Menschen ist es ja auch oft so, dass sie eben eher unauffällige Brauen haben und seine sind eben doch sehr auffällig. Ja, und eben seine vollen Lippen, die finde ich auch ein bisschen unterschiedlich zum Phantombild.
Also kann man schlecht sagen, ob das ein und derselbe Mensch ist, oder?
Ja, ich verstehe schon, wie Leute darauf kommen könnten, dass es derselbe Mann ist, einfach weil es eben ein ähnlicher Typ ist. Aber es ist auf keinen Fall so, dass man sagen kann, das Phantombild sieht genau aus wie Dirk A.
Ja, und was ich eben noch auffällig finde, ist, dass Dirk A. auf manchen Fotos einen Bart hat, der auch ein bisschen dunkler aussieht als seine Haarfarbe und der dem ganzen Gesicht dann eben auch nochmal ein bisschen mehr Konturen verleiht. Und wenn man sich diese Bilder anguckt, also dunklere blonde Haare, dunkle Augenbrauen und eben Bart, dann sieht er dem Phantombild nicht sehr ähnlich. Es gibt aber auch wiederum andere Bilder, die dem Phantombild dann doch deutlich ähnlicher sehen. Ja, uns wird natürlich interessieren, was ihr darüber denkt. Das Phantombild fügen wir euch, wie gesagt, ein. Dirk A. müsst ihr leider selber googeln, aber ihr könnt ja mal sagen, ob ihr da Ähnlichkeit seht oder eben nicht. Ein weiterer Grund für die Verdächtigung gegen Dirk A. sind natürlich, dass er Hilal kurz vor ihrem Verschwinden angesprochen hat und dass er sie offenbar kannte. Und hier möchte ich noch einmal zu dem zurückkommen, was wir am Anfang gesagt haben, und zwar zu der Sache auf dem Parkplatz. Ich fand es ja ein bisschen auffällig, dass die Passanten nicht wirklich auf Hilal und den Mann reagiert haben. Und ich könnte mir vorstellen, aber das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, dass Hilal sich anfangs gegen Dirk A. vielleicht gar nicht so stark zur Wehr gesetzt hat, weil er eben bekannt vorkam oder eben ein Bekannter von ihr war. Und dass sie sich vielleicht erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt angefangen hat zu wehren und dieser Moment dann eben nur ganz kurz anhielt. Und das könnte dann der Moment sein, den die Passanten auch beschrieben haben. Dadurch würde sich dann zumindest mir erschließen, warum dann auch niemand eingegriffen hat, weil der Moment vielleicht einfach sehr kurz war. Außerdem gibt es ja eine Zeugin, die berichtet haben soll, dass sie einen dunkelblauen Wagen vom Parkplatz hat rasen sehen, also mit quietschenden Reifen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die ganze Aktion einfach so schnell ging, dass vielleicht auch niemand mehr die Chance hatte, irgendwie einzugreifen. Ja, vielleicht ist es aber auch einfach nur Wunschdenken und die Leute haben tatsächlich nur rumgestanden und blöd geguckt. Aber ja, das will man ja mal nicht hoffen.
Auch wenn viele Indizien auf Dirk A. als Täter hinweisen, möchten wir uns natürlich trotzdem nicht auf ihn einschießen. Auch die Polizei zieht wohl weitere Verdächtige in Betracht. Beispielsweise ist es so, dass sie im Sommer 2022 ein 27.000 Quadratmeter großes Waldstück durchsucht haben. Sie haben keine konkreten Hinweise gegeben, haben allerdings gesagt, dass dieses Waldstück in Verbindung zu einem Tatverdächtigen stehen würde, den man bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Wer dieser Mann oder diese Frau ist, bleibt offen. Und auch die Suche ergab nichts. Es gibt jedoch auch einen weiteren offiziellen Verdächtigen, den man auf keinen Fall außer Acht lassen sollte. Und dabei handelt es sich um einen Mann, auf den uns auch Abbas hingewiesen hat. Sein Name ist Hans-Joachim Kuh. Hans-Joachim Kuh, ein Computerfachmann, geschieden, der auch Vater zweier Töchter ist, wird am 7. Mai 1999, also 4 Monate nach Hilals Verschwinden, auffällig. Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge hält er sich vor einem Einkaufszentrum auf, als dort eine 11-jährige Schülerin vorbeikommt. Er fängt sie ab, zerrt sie in sein Auto, ungeachtet dessen, dass sie sich stark wehrt. In seinem Fahrzeug bedroht er das Mädchen und fährt mit ihr zu einem abgelegenen Feldweg. Das Mädchen ist verängstigt, da er sie unter anderem auch mit einer Waffe oder einem spitzen Werkzeug bedroht. Sie fragt Hans-Joachim Kuh, ob sie jetzt sterben müsse. Kuh verneint, sofern sie alles tun würde, was er ihr sagt. Ja, und was danach geschieht, kann man sich leider schon denken. Es kommt zu einem Übergriff auf das Kind. Im Anschluss verbindet Kuh dem Mädchen die Augen, fesselt sie, lässt sie dann jedoch frei. Jetzt dauert es glücklicherweise nicht lange, bis die Polizei Kuh auf die Schliche kommt. Es ist nämlich so, dass ein Autofahrer beobachtet hat, wie Kuh das Mädchen vor dem Einkaufszentrum in sein Auto gezerrt hat und dabei argwöhnisch wurde, weil er sich offenbar dachte, dass es sich hier nicht um den Vater oder einen anderen Verwandten des Kindes handelte. Dann hat er die Polizei gerufen und dieser glücklicherweise auch das Kennzeichen von Kuh durchgegeben. Die Polizei fährt jetzt ziemlich schnell zu Kuh nach Hause. Er leugnet auch gar nicht, als bei ihm geklingelt wird, dass er der gesuchte Mann ist. Es gibt offensichtliche Parallelen zum Fall Hilal. Denn auch Hilal wurde ja vor einem Einkaufszentrum entführt, am helllichten Tag. Außerdem soll es auch Ähnlichkeiten zwischen den beiden Mädchen geben. Nicht unbedingt auf den ersten Blick, da das Mädchen, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, blond und nicht schwarzhaarig war. Aber vom Alter her. Beide standen bei ihrer Entführung nämlich an der Grenze zur Pubertät. Beide Mädchen haben zudem lange Haare und beide werden als hübsch beschrieben. Kurz nach seiner Festnahme spricht eine Polizeipsychologin mit Hans-Joachim Kuh. Und sie kommt zu dem Schluss, dass es gut möglich ist, dass die Entführung des Mädchens, die wir euch ja gerade beschrieben haben, nicht seine einzige Tat ist. Auffällig ist auch, dass Q für den 27. Januar, also den Tag von Hilals Entführung, kein Alibi hat. Er soll auch in der Vernehmung gar nicht erst versucht haben, irgendwie herauszukriegen, was er am 27. Januar gemacht haben könnte. Also er soll beispielsweise nicht in seinen Kalender geguckt haben oder sonst irgendwas. Er sagte eben einfach, dass er sich nicht erinnert.
Was man aber weiß, ist, dass er an dem Tag, an dem Hilal verschwunden ist, auf der Arbeit krankgeschrieben gewesen ist. Was auch auffällig ist, dass er vor Gericht die Entführung des zweiten Mädchens mit Stress im Beruf und privatem Stress begründet hat. Und solcher soll bei ihm auch zum Zeitpunkt der Entführung Hilals geherrscht haben. Es geht aber noch weiter. Dafür kehren wir nochmal zurück zu dem Tag, an dem Hilal verschwunden ist. Dort haben ja Zeugen beobachtet, wie ein großer, kräftiger Mann, Typ Wikinger, ein kleines, schwarzhaariges Mädchen mit sich gezogen hat. Mit Q gibt es jetzt ebenfalls eine Gegenüberstellung, was ja bedeuten muss, dass er dem Phantombild auch recht ähnlich sieht. Die Zeugen können ihn aber nicht eindeutig identifizieren. Sie sagen aber, er habe eine bestimmte Gangart, einen Watschelgang an sich, den auch der Mann gehabt haben soll, der Hilal mit sich gezogen hat. Ja, und auch darüber haben wir mit Abbas geredet und er sagt, dass es zwar so ist, dass es bei Dirk A. gewisse optische Parallelen zu der Beschreibung des Busfahrers gibt, also beispielsweise, dass er ein nordischer Typ ist und kräftig gebaut. Nur soll Hilals Entführer ja groß und kräftig gewesen sein und nicht nur blond, sondern rotblond. Und das trifft wohl eher auf Hans-Joachim Q. zu. Er ist tatsächlich groß und er soll auch rötliches Haar haben, in einigen Berichten ist allerdings auch von einer Glatze die Rede. Hans-Joachim Q. ist für die Entführung des zweiten Mädchens zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Bei seinem Prozess war, und das finde ich jetzt unglaublich stark und mutig, Hilals Mutter zugegen. Hans-Joachim leugnet jedoch, irgendetwas mit Hilals Verschwinden zu tun zu haben. Er gibt von sich an, noch nicht einmal ein Pädophiler zu sein. Die Entführung des anderen Mädchens sei eher ein Akt der Selbstzerstörung gewesen, was ihm allerdings vor Gericht nicht geglaubt wird. Seine Ex-Frau beispielsweise berichtet, dass er in der Ehe auf Rollenspiele bestanden habe, bei denen sie ein kleines Mädchen mimen sollte. Zudem gibt es weitere Spekulationen, nämlich dass Q auch etwas mit dem Verschwinden der damals 11-jährigen Seike Sörensen im Jahr 1993 zu tun haben könnte. Er soll sich zum Zeitpunkt von Seikes Verschwinden nämlich in der Gegend aufgehalten haben, um seine Eltern zu besuchen. Wer da jetzt ein Täter im Fall von Hilal ist und wer nicht, das bleibt wirklich reine Spekulation. Auffällig ist natürlich, dass Dirk A. die Tat an Hilal mehrfach gestand und Hans-Joachim Q. nie. Aber das muss ja nichts heißen. Man weiß ja, dass sich Straftäter manchmal auch durch falsche Geständnisse irgendwie in den Vordergrund rücken wollen. Ja, manche Täter, die gieren ja auch richtig nach Aufmerksamkeit, vor allen Dingen, wenn sie im Gefängnis sitzen und wenn der Prozess vielleicht sogar abgeschlossen ist und sie gerade keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Das hatten wir schon häufiger, dass dann auch mal falsche Geständnisse abgelegt werden. Die Frage ist jetzt, was könnte noch hinter dem Verschwinden von Hilal stecken? Vielleicht ein Täter aus dem rechten Spektrum, spekuliert Abbas. Vielleicht jemand, der überhaupt nie in den Fokus der Polizei rückte. Leider weiß man es bis heute nicht. Ihr seht also, der Fall ist extrem frustrierend und bis heute nach wie vor ungeklärt. Umso wichtiger ist es, dass sich Zeugen melden. Natürlich ist es schwierig, sich nach so langer Zeit noch zu erinnern. Aber es gibt immer wieder Fälle, bei denen Taten auch nach Jahrzehnten noch aufgeklärt werden. Also an alle da draußen. Wer hat Hilal am 27.01.1999 in der Nähe der Elbgau-Passagen gesehen? Wem ist zu diesem Zeitpunkt ein dunkelblauer BMW aufgefallen, der möglicherweise ziellos durch die Straßen fuhr, mit einem schwarzhaarigen Mädchen auf dem Beifahrersitz? Auch eventuelle Mitwisser werden gebeten, sich in diesem Zusammenhang zu melden. Habt ihr etwas mitbekommen? Habt ihr etwas gehört oder gesehen, was Hilals Fall aufklären könnte? Wenn, dann meldet euch bitte bei der Polizei, um Hilals Familie endlich Erlösung zu verschaffen. Und eine Sache möchten wir vorweg auch noch sagen. Es ist ja überhaupt nicht zu 100% bestätigt, dass Hilal vielleicht nicht mehr am Leben ist. Wenn ihr also eine Person kennt, die Hilal vielleicht ähnlich sieht, die aussieht wie Hilal im Erwachsenenalter und wenn euch das irgendwie komisch, irgendwie verdächtig vorkommt oder so, auch sowas könnt ihr der Polizei melden. Natürlich wird mehr oder weniger davon ausgegangen, dass Hilal nicht mehr am Leben ist. Aber Abbas sagt dazu auch, die Hoffnung stirbt ja wirklich zuletzt und man weiß es ja einfach nicht zu 100% und ganz sicher. Abschließend möchten wir Abbas jetzt noch einmal zu Wort kommen lassen. Er hatte mal einen offenen Brief an den Täter verfasst und aus dem möchten wir euch jetzt noch einige Passagen vorlesen.
Ein Mord ist ein Kapitalverbrechen, das einem Menschen sein Leben und dessen Angehörigen die Mutter, den Vater, die Schwester, den Bruder oder die Freundin nimmt. Ein Mensch wird einfach aus dem vollen Leben gerissen, ohne Sinn und Zweck. Ich weiß ganz genau, dass dieser offene Brief den Mörder meiner Schwester erreicht, dass du ihn liest, ihn lesen musst. Ich schreibe diesen Brief nicht in Bitternis. Nein, dafür fühle ich mich schon zu ausgelaugt. Ich schreibe diesen Brief als Bitte eines Menschen, dem etwas Liebes genommen wurde, an einen Menschen, der es genommen hat. Ich schreibe dies in der Hoffnung, dass dir dieser Brief hilft, eine jahrelange Last von den Schultern zu werfen. Die Last der Schuld. Ich weiß, dass du gar keine andere Wahl hast, als dich immer wieder, vermutlich jeden Tag oder jede Nacht damit auseinanderzusetzen, was du getan hast. Du, Mörder meiner Schwester, bitte lies dir das Folgende genau durch. Ich glaube, dass du im Grunde deines Herzens vielleicht ein guter Mensch warst, aber durch diesen Vorfall in ein seelisches Martyrium gedrängt wurdest. Ich glaube, dass es eine Reihe absolut unglücklicher Vorkommnisse gegeben hat, die zu einer dermaßen unglücklichen Situation geführt haben, die meine Schwester schließlich das Leben kostete. Hilal war gerade einmal 10 Jahre alt. Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Was hat sie dir getan, dass du ihr Leben beendet hast? Du musst uns das erklären. Das bist du uns schuldig. Ich bitte dich ganz innig darum, dass du dieses schlimme Martyrium, welches meine Eltern, meine Schwester und ich die letzten Jahre durchmachen mussten, nun beendest. Bitte beende es. Bitte stell dich endlich. Steh zur Wahrheit. Oder du bleibst für immer der größte Feigling. Sei kein Lügner mehr und nutze diese Chance für dich. Gezeichnet Abbas Erca.
Ja, ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal betonen, wie stark ich Abbas finde und wie stark ich auch diese Zeilen finde. Er reicht dem Täter damit ja quasi die Hand und das zeugt von so unglaublich viel Kraft und Mut und ich hoffe einfach, dass der Täter oder irgendein Mitwisser diese Hand jetzt ergreift und endlich das Richtige tut. Ja, und auch Abbas hat noch eine abschließende Botschaft für euch.
Also für unsere Hörer, Zuhörer, habe ich auch ein paar abschließende Worte. Möge irgendwann die Gerechtigkeit siegen. Bitte, wer etwas mitbekommen hat, sei es Mitwisser, sei es irgendwelche Freunde, sei es irgendwelche Zuhörer damals gewesen oder eine Zufallssache entdeckt haben, irgendwie gesehen haben, wo ein Mann vielleicht ein Mädchen oder so ins Auto gezerrt hat oder irgendwie vergraben hat. Was auch immer. Also jeder Hinweis kann uns natürlich weiterbringen. Und wer Beobachtung gemacht hat, wer Wahrnehmung gemacht hat, wer irgendwas allgemein einfach gehört hat, soll er sich bitte melden. Weil, wie gesagt, wir haben uns das Leben so nicht ausgesucht. Es kann jeden leider treffen, dieses schreckliche Schicksal. Und wir hoffen einfach, dass der ein oder andere Mithörer, vielleicht Zuhörer, vielleicht mal Empathie hat mit uns. Und ich hoffe, dass man das nicht ins Grab mitnimmt. Egal wer das ist, dass man irgendwann Gewissheit uns mal gönnt, dass wir endlich mal auch einen Frieden damit abschließen können. Ich wiederhole das immer wieder, damit wir auch Hilal, falls er nicht mehr lebt, dann mit Würde zu bestatten. Natürlich kann es sein, dass er immer wieder auch leben kann. Diese Theorie ist auch nicht ausgeschlossen, da man nichts gefunden hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt gering, dass wir irgendwie sie lebendig wieder zurückbekommen, aber trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will damit nur sagen, bitte, bitte, ihr Lieben, meldet euch, wenn ihr was wisst. Ich wäre euch so dankbar und danke schon nochmal für alles und bis auf dieses Mal weiteres.
Hilal Ercan verschwand vor über 25 Jahren. Ein kleines Mädchen, das Kaugummis kaufen wollte und nie wieder nach Hause kam. Ein Mädchen, das nie groß werden durfte. Ein Mensch, der fehlt. Ein Schicksal, das bis heute viele Fragen offen lässt, das bis heute schmerzt. Doch Hilal ist nicht vergessen.
Ihre Familie, ihre Freunde und viele Menschen da draußen erinnern sich an sie und hoffen noch immer auf Gerechtigkeit. Lasst uns nicht wegsehen. Lasst uns weiterhin für Aufklärung kämpfen. Für Hilal und für all jene, die nie eine Stimme hatten. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der noch etwas weiß. Vielleicht gibt es doch noch Antworten. Bis dahin bleibt uns nur Hilals Andenken zu bewahren und nicht aufzuhören, Fragen zu stellen. Für diejenigen, die das selbst nicht mehr können. Bevor wir jetzt zum Ende dieser emotionalen Folge kommen, haben wir aber auch heute wieder was für euch. Und zwar einen Crime-Flashback.
Unsere Folge erscheint ja am 4. März und das Verbrechen, über das wir sprechen, das hat sich auch am 4. März zugetragen. Diesmal geht es in die Schweiz nach Baden und zwar ins Jahr 2009. Der arbeitslose Koch Daniel H., 40 Jahre alt, hat Mordfantasien. Zudem ist er frustriert über seine Arbeitslosigkeit und seine gesamte Situation. Am liebsten will er zurück in den Knast. Und dieser Wunsch, gepaart mit seinen Mordfantasien, wird leider schreckliche Folgen haben. In den 2 Monaten vor der Tat, die wir euch jetzt schildern werden, spricht er insgesamt 110 Frauen an. Doch keine von ihnen ereilt das gleiche Schicksal wie das 16-jährige Au-pair-Mädchen Lucy Tresini. Daniel H. konsumiert nun, am 4. März 2009, Kokain, wodurch seine Fantasien, Mädchen anzusprechen, wieder aufflammen. Am Bahnhof trifft er dann auf Lucy und sagt ihr, wie hübsch sie sei. Er bietet ihr einen Job als Model an. Sie soll für ihn auf Fotos für Schmuckstücke posieren. Um glaubhaft zu wirken, nimmt er ihre Maße und bietet ihr Geld. Die 16-Jährige folgt dem 40-Jährigen daraufhin in seine Wohnung, wo er weiter vorgibt, ein professionelles Fotoshooting zu planen. Er hängt ein schwarzes Tuch auf und platziert eine Lampe. Außerdem nimmt er erneut ihre Maße. Was Lucy nicht ahnt, ist, dass er nur Zeit schindet, weil er in dieser Zeit mit sich ringt. Er fragt sich, ob er sie umbringen soll oder nicht. Daniel trinkt dann Alkohol und konsumiert noch mehr Kokain. Schließlich beschließt er, Lucy zu töten. Er holt eine Hantelstange und schlägt sie damit nieder. Er schlitzt ihr auch die Kehle auf und wirkt anschließend mit einem Handtuch auf ihren Hals ein. Ob, um die Blutung zu stillen oder sie zusätzlich auch noch zu erwürgen, ist nicht ganz klar. Als Lucy tot ist, besucht er noch einmal seine Eltern und verbringt Zeit mit seiner Freundin. Mehrfach kehrt er in seine Wohnung zurück, säubert diese, reinigt im Badezimmer auch die Leiche. Doch dann verrät er sich, indem er mit Lucys Handy telefoniert. Kurz darauf wird er festgenommen und wegen Mordes verurteilt. In zweiter Instanz wird außerdem eine ordentliche Verwahrung angeordnet, also so etwas wie Sicherheitsverwahrung bei uns. Hierbei wäre dann regelmäßig überprüft worden, ob Daniel H. noch als gefährlich einzustufen ist. Er verstirbt jedoch 2023 in Haft. Höchstwahrscheinlich durch Suizid. Für Lucys Mutter, das gibt sie offen zu, eine Erleichterung, da er nun nie wieder freikommt und einem anderen Mädchen etwas tun kann. Ja, das war unser heutiger Crime Flash aus dem Jahr 2009. Habt ihr von Lucys Fall schon mal etwas gehört? Uns ist es besonders wichtig, auch alte Fälle wieder aufleben zu lassen, damit die Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Ja, und in diesem Zusammenhang danke an alle fürs Zuhören. Wenn euch unsere Aufbereitung der Folge gefallen hat, dann lasst uns bitte gerne einen Daumen nach oben da, 100%, 5 Sterne. Ich weiß nicht, wie man auf euren Podcast-Portalen bewerten kann. Darüber freuen wir uns ganz doll und das hilft uns auch sehr, ein bisschen an Reichweite zu gewinnen. Teilt den Podcast auch gerne bitte auch unbedingt diesen Fall mit Menschen aus Hamburg, mit Menschen, die zu Lilals Verschwinden in Hamburg gelebt haben. Das wäre auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und dann freuen wir uns, nächste Woche wieder von euch zu hören. Bis dann!
Bis zum nächsten Mal bei Mordhoch 2.